Hallo Arno.
Salut Eugen.
Leicht verändert, sehr gut, gefällt mir. Gut, wir treffen uns wieder zur, ich glaube, 14. Folge, die unsere...
Ich glaube sogar die 15.
Ist es die 15.? Wir hatten ja zwei Folgen, die im Äther verschwunden sind, deswegen bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher.
Ja, aber ja, du hast... kann natürlich sein, ne?
Schauen wir mal. Wir werden es dann merken, wenn es hochgeladen wurde.
Weil dann ich hatte, glaube ich, heute Morgen noch bei diesem Host da, bei Let's Cast, vielleicht kriegen wir ja Prozente, wenn ich das so erwähne, hatte ich mal nachgeguckt und ich glaube, das ist jetzt die 15. Folge.
Ah, ja, ich weiß ja warum, weil es die Extra-Folge mit der Aurelia gab, zu Bravo Screen Fun.
Ja,
dann habe ich einfach beinhart die als Extra-Folge nicht zu den Hauptfolgen gezählt. Kommt übrigens,
also ich finde ja, das gehört schon zur Lore.
Ja, du hast recht. Wir können ja, weißt du was, wir können im Nachhinein die Lore einfach immer neue Rechnungen machen und alle genau. Hardcore-Fans,
alte Folgen,
die da
Red
draußen Conan sind, verwirren.
Und so weiter.
Ja, genau. Das gibt es ja alles. Wir können, gut, also fangen wir einfach mal damit an, worüber reden wir heute? Im Hardwork habe ich diesmal einen Text von mir durchgesetzt, den der Arno lesen musste. Okay, wir machen es einfach abwechselnd insofern.
Ich habe ihn sehr gerne gelesen.
Ja, mir hat er auch Spaß gemacht. Ich kann dann zur Hintergrundgeschichte lustige Anekdötchen erzählen. Wieder. Wie genau hat der Eugen gelesen, was die Vorgaben sind für den Text? Also was wir besprechen werden, ist mein Eintrag zum Spiel The Secret of Monkey Island für den Sammelband Computerspiele, 50 zentrale Titel, herausgegeben von unseren Kollegen und Freunden Daniel Martin Feige und Rudolf Inderst. Das wird in den Hardworks sein. In den Softworks reden wir wie immer über Spiele, die wir gespielt haben, Filme, die wir gesehen haben, Bücher, die wir gelesen haben und eigentlich nur darüber, woran wir uns erinnern, was ja schon eine gute Vorauswahl ist. Und in der Antragserotik wird heute vor allem der Arno erzählen von einer letzten Einreichung zu einer Konferenz, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau.
Gut. Dann
verrate noch nicht mehr.
Naja, es ist, man muss schon dabei bleiben. Der Plan ist, dass wir uns ein bisschen kürzer halten, so wie jedes Mal. Mal schauen, wie gut das heute funktioniert.
Darf ich mal kurz erwähnen, ich bin gerade etwas erschrocken, da, weil ich jetzt erst den Namen unter deinem Bildchen sehe. Da steht nämlich statt Eugen Pfister, steht da Pimperella.
Und das fällt dir jetzt erst auf, ich habe jedes Mal einen anderen Namen. Bei Riverside gebe ich immer, also ich glaube, die letzten Male war ich Adan Bedan. Jetzt bin ich Pimperella.
Da muss ich an den Spruch denken, Abraham sprach Bebraham, Conny Mulder, Zebraham.
Sehr bayerisch. Sehr gut.
Entschuldigung.
Wir sind
ich bin
Polyglott.
In den 80ern und 90ern sozialisiert worden. Das war der Humor damals.
Ich erinnere mich dran.
Aber das ist eigentlich schon eine Spitzenüberleitung.
Ja.
Nämlich zu Hardwork und zu The Secret of Monkey Island, beziehungsweise deinem Text, weil es da ja auch viel um Humor und die 80er, eher um die 90er geht.
Es ist so an der Schwelle von den 80ern zu 90ern. Ich finde es nicht falsch. Ja. Wir können dann auch darüber reden, warum 80er Jahre durchaus ein sehr wichtiger Einfluss auf das Spiel war.
Also, du hast einen Text geschrieben zum Spiel The Secret of Monkey Island im Rahmen einer akademischen Kanonsammlung, kann man
ja
sagen.
Ja, ich glaube, sie sind sehr bemüht, die zwei Herausgeber das Wort Kanon nicht zu verwenden, weil das ein verbrannter Ausdruck ist. Ich habe das Buch nicht herausgegeben, ich kann es beinhart einen Kanon nennen. Ich mag auch Kanones. Also ich finde die Idee natürlich... kann man jetzt diskutieren, welchen Anspruch das darauf stellt, irgendwie verbindlich zu sein. Aber ich mag Listen sehr. Ich finde es auch manchmal inspirierend, sich damit auseinanderzusetzen und dann halt auch diese brutalen Fragen, gerade bei 50 Spielen noch so eine willkürliche Zahl, was kommt rein, was kommt nicht rein. Es wurde auch heiß diskutiert, also viele, viele wichtige Spiele haben wurden nicht erwähnt, haben keinen Einzug gefunden. Andere wieder doch. Ich glaube, Secret of Monkey Island hat sich nicht so schwer getan. Gerade bei Game Studies KollegInnen ist das so ein Klassiker für alle einer gewissen Alterskohorte. Die haben das einfach alle gespielt, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dazu angefragt wurde. Ich glaube, also ich habe ein bisschen immer wieder zu Monkey Island auch gearbeitet, weil ich zu Piraten in digitalen Spielen ein paar Texte geschrieben habe. Ich glaube, das hat mir dann einen Kickstart gegeben, da angefragt zu werden.
Ich bin ja immer noch ein bisschen beleidigt, dass ich nicht angefragt wurde.
Ja, ich wollte dir auch die Möglichkeit geben, das heute einmal zu ventilieren. Ich bin auch.
Ich halte es jedes Mal, wenn ich den Rudolf Inders, einen der Herausgeber, sehe, halte ich ihm das auch vor die Nase.
Ja, zu Recht. Das ist auch gut so. Da kann man sich wirklich fragen. Aber da müssen wir dann doch einen Podcast öffnen und ihn einladen, damit er dir der Rede und Antwort steht.
Und sagen wir mal so, also dieses unter die Nase reiben geht natürlich auch nur, wenn man wirklich sehr gut befreundet ist und weiß, es findet alles in einem freundschaftlichen Rahmen statt. Nicht wahr, Rudolf? Ja, genau, Kanon ist, ich persönlich bin als Kulturhistoriker und kulturwissenschaftlich orientierter Ideenhistoriker, finde ich Kanon ist natürlich super. Also stell dir vor, wir als 70-Jährige blicken auf diese Zeit zurück und können dann diese ganzen Listen von den besten Spielen aller Zeiten anschauen und auch vergleichen, wie die sich im Laufe der Zeit verändern. Das ist doch wunderbar.
Ja, finde ich nämlich auch. Also es ist einfach immer eine sehr gute Quelle und diese Auswahl ist ja eine intellektuelle Tätigkeit, die erstens mir auch Spaß machen würde. Gut, ich war nicht Herausgeber, also ich habe da nicht ausgesucht, aber ich finde, das hat auch etwas Sinnliches immer an sich, da mal eine Auswahl zu treffen. Und man möchte, es ist ja eigentlich auch diese Auswahl ist ja so ähnlich wie eine Sprache. Das heißt, indem man einen Kanon macht, der ja so ähnlich ist wie das Mixtape der 80er Jahre, das wir unseren Liebsten gemacht haben, dann sagt man ja etwas aus. Ich finde auch sehr interessant, also ich kann zu viel über die Herausgeberschaft nicht sagen, da müsste man an Daniel Martin und Rudolf fragen, aber steht ja auch drauf, 50 zentrale Titel und nicht die besten Spiele oder die wichtigsten, sondern einfach zentral. Klar. Und ich finde, das ist schon ein sehr eleganter Kniff gewesen, dass man da auch nicht sagt, die 50 zentralsten Titel, sondern es ist halt eine Auswahl und die kann auch teilweise sehr pragmatisch sein. Also es kann ja durchaus, ich weiß auch, dass einige Autorinnen abgesprungen sind, dadurch sind dann ein paar Titel einfach wieder rausgefallen und andere kamen rein.
Ja. War das bei dir jetzt so, dass du speziell zu diesem Spiel angefragt wurdest oder wurdest du angefragt und dann hast du dich für das Spiel entschieden?
Nein, ich wurde direkt zu dem Spiel angefragt. Also es war schon so, dass die Spiele vorgegeben waren und dann entsprechend angefragt wurde.
Das hängt sicher auch mit deiner Doktorarbeit zusammen, oder?
Mit der Doktorarbeit eben nicht, sondern meine Magisterarbeit.
Magisterarbeit, sorry, ja.
Kulturtransfer in der Karibik und die Piraterie in der frühen Neuzeit. Ja, ich zehre noch immer ein bisschen an den Sachen, die ich damals gelernt habe, mit Freude. Ganz verlässt es mich nicht. Ich habe zwar jetzt einmal gemerkt, dass ich bin einfach nicht mehr am neuesten Stand, was die Forschung zur Piraterie angeht. Aber
es ist bei vielen Sachen, die wir forschen, so, dass wir ja auch bei vielen Sachen schon vor 5 Jahren oder so zu politischen Transfers und so geschrieben haben, dass da die Beispiele mittlerweile dann doch ein bisschen outdated sind.
Ja, bei Piraterie ist es erstaunlicherweise nicht ganz so, weil es gar nicht so, also ich bin immer erstaunt darüber, dass das ein Thema ist, das irgendwie so zentral in der Populärkultur ist, dass es da gar nicht so viel Forschung gibt, dann ist die sehr gesplittet nach Ländern, aber ich möchte mich da jetzt gar nicht zu sehr reintauchen. Es ist ein schönes und spannendes Thema, aber es gäbe durchaus noch Spielraum für sehr viel mehr Forschung hier.
Ja, also The Secret of Monkey Island, erzähl mal.
Genau, also angefangen, fangen wir mit dem Anekdötchen an. Eugen sollte es lernen, sinnerfassend Mails zu lesen und auch die Vorgaben für Texte, weil mein Hirn funktioniert so, ich lese etwas, speichere etwas ab, das bleibt auch ganz tief drinnen und dann bin ich überzeugt, dass diese Information richtig ist. Tatsächlich ist das einer der schönsten Fälle, wo ich eine viel zu hohe Zeichenanzahl angestrebt habe. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, am Ende war eher sowas in Richtung 10.000 erwartet, weil es müssen sicher 50 Spiele da ausgehen. Das
ist schocké,
Eugen. Ja. Und ich glaube, ich habe 60.000 am Ende Also ich überlege auch noch, ich überlege noch immer, ob ich das einfach diesen Text dann durchgehe und ein kleines Büchlein mache. Ich habe beim Reklamverlag mal angefragt damals, die haben sich nie gerührt. Also kennst du die, ich mag die eigentlich sehr, diese Reihe 100 Seiten und dann hast du Dracula oder Game of Thrones oder The Simpsons oder
Nee, die kannte ich noch nicht.
Glenn Austen und Pride and Prejudice, diesen habe ich wirklich gern. Ich glaube, Asterix gibt es da auch. Die lese ich gern, weil sie auch immer in sich abgeschlossen sind. Also auch schon, dass es einfach so kurz sein muss. Und dachte mir vielleicht eins zu The Secret of Monkey Island. Aber ich habe eine Antwort gekriegt. Sie melden sich noch. Das war vor einem Jahr. Schauen wir mal.
Fallout wäre eigentlich ganz cool.
Ja, Fallout, jetzt vor allem mit
der Serie. Da haben wir ja noch eine lange Version von einem Text.
Daran, nein, haben wir nicht mehr. Die ist irgendwo, das war noch so ein Fall. Gut, bevor wir uns da jetzt auch zu sehr verirren, Monkey Island, viel zu langer Text, hat Spaß gemacht. Es hat dem Text aber dann auch sehr gut getan, runterzukochen, weil es war dann schon ein bisschen Stream of Consciousness. Ich fange am Anfang an, höre am Ende auf und dazwischen versuche ich möglichst alles, was ich gefunden habe, was interessant ist, wissenschaftlich da zu vereinen. Zugleich habe ich versucht, halt nicht in diese klassische Anekdötchen-Falle zu kippen. Also, dass es einfach eine Ansammlung ist von den Erzählungen, die noch dazu mittlerweile jeder, der mal was dazu gelesen hat, eh schon kennt. Ja. Also von Ron Gilbert schreibt seine 10 Regeln, wie ein gutes Adventure auszusehen hat, dann die Feindschaft zu Sierra und so weiter. Das glaube ich, kennen die meisten. Die
Nostalgiefalle bei dem Spiel ist schon
auch für den Forschenden. Nein, die ist riesig. Also das war wirklich schwer. Ja. Ich habe mich dann auch bemüht, also ich habe es jetzt wieder gelesen auch. Es ist kritischer, als ich es in Erinnerung habe, weil ich eben versucht habe, diese Meistererzählung des großartigen Abenteuers und des Spaßes, den sie hatten, ein bisschen zumindest aufzubrechen. Und halt, was ich gemacht habe, ist, ich habe unsere Analysemethode aus dem Horror Game Politics Projekt genommen und bin danach durchgegangen, also in eine Produktionsanalyse, Produkt- und Rezeptionsanalyse des Spiels.
Ja. Habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Na, das freut mich aber. Genau, und in der Produktionsanalyse, die war eh interessant. Also wir haben ja es gibt zwei Fälle, wenn man alte Spiele recherchiert. Das eine ist, es findet sich nichts im Internet, dann wird es wirklich aufregend, überhaupt irgendetwas zu finden. Oder so wie The Secret of Monkey Island, das Internet ist voll damit. Und da sind es dann aber auch, da ist wirklich dann die Herausforderung, erstens die zickte Wiederholung von irgendeinem Anekdötchen dann zu hinterfragen mal, warum wird das so 400 Mal wiederholt oder auf den Ursprung zu folgen. War das wirklich so, gibt es bei irgendeiner der EntwicklerInnen tatsächlich dran involviert? Das war so da die Aufgabe hier.
Also ich habe auch den Eindruck, das liegt so ein bisschen daran, dass gerade in den 90ern und vielleicht auch noch Anfang der 2000er die Spielindustrie so massiv auf der Suche war nach Star-Persönlichkeiten, die man dann so ähnlich wie auch in der Filmindustrie als Aushängeschild ausbauen kann. Ne?
Das ist stimmt, das ist eigentlich eine sehr, sehr eine interessante Feststellung, dass da gab es so wirklich, also zum einen stand sie...
Romero zum Beispiel auch und so.
Ja, oder die Klassiker, der Molyneux und Richard Garriott und halt Ron Gilbert und dann Sid Meier. Und da gab es ja einige gerade in dieser Zeit, seltener auch wie Roberta Williams Frauen, die genannt werden, aber sonst waren es immer Dudes.
Ja, weil das hättest du heute zum Beispiel gar nicht mehr, so ein Sid Meiers Pirates oder so. Das
habe ich mir auch gerade gedacht, was da noch Entsprechungen wären. Eher noch im Indie-Bereich, aber da auch weniger. Aber tatsächlich, aber es ist auch wirklich, wenn man die Produktionsgeschichte analysiert, also es gibt ja auch so Sachbücher zu Monkey Island, gibt es ja auch schon eins vom einem französischen Kollegen oder Kollegen, ich glaube ursprünglich Journalisten, der in Third Edition, glaube ich, ist das Buch rausgekommen, auch sehr hübsch, das ich gelesen habe. Dann gibt es auch so ein Bildband, die Geschichte von LucasArts. Da findet man die ganzen Rahmenpunkte, also wann George Lucas überhaupt angefangen hat, auch Computerspiele entwickeln zu lassen mit Lucasfilm und der Computer Division. Und dann kann man auch ein bisschen rekonstruieren, wann wer wohin kam, wann die Scum Engine, das ist eigentlich ein, es ist glaube ich ja gar nicht eine Engine, aber halt eine Art Programm, das es sehr viel leichter macht, gleichförmige Adventures zu entwickeln, wann das entwickelt wurde.
Zu Lucasfilms fällt mir gerade auch noch eine Frage ein, und zwar, dass vielleicht weißt du das, wie groß denn der Einfluss von Lucas auf diese Spiele war. Weil, also es fällt mir schon auf, dass viele Spiele zum Beispiel ja auch diesen humoristischen Einschlag haben. Und wenn man jetzt sich jetzt die, vor allem die Filme von Lucas aus der Zeit
jetzt anschaut, gemein, oder? Ja.
Die haben schon auch dieses Familienaffine, würde ich
das sagen. Ach so, das ist gar nicht so. Ich wollte jetzt gerade sagen, die sind ja viel lustiger als George Lucas, den ich jetzt nicht so als die lustigste Person einschätze. Ich meine,
ja.
Es gibt ein paar Momente, vor allem in Indiana Jones und Star Wars, aber ansonsten ist er ja nicht so die Witzschleuder. Ich glaube, die waren tatsächlich ziemlich halt unabhängig von George Lucas. Ja. Es gab ein paar Vorgaben, an Star Wars durfte man nicht ran, da haben sie hin und wieder geflucht. Also jetzt laut den Anekdoten auch. Und sonst sind ja ganz wilde Sachen. Also gerade am Anfang Rescue of Fractalus und Ball Razor, das waren teilweise so abstrakte Flugspiele. In einem Fractalus hat einfach einer mit Fraktalen herumgespielt. Die haben dann die Planetenoberflächen, glaube ich, dargestellt. Ball Razor, wenn ich mich nicht irre, war einfach so ein Ballspiel, ein futuristisches. Dann erst hat es, also die Adventures haben angefangen damit, dass sie die Rechte von Labyrinth, dem Film, den glaube ich gar nicht mehr so viele kennen, außer
David Bowie.
Ja, genau, außer Jim Henson-Puppen. Ja. Der Film ist okay. Man muss es auch nicht zu viel übertreiben. Ich habe es, glaube ich, zweimal gesehen, das war okay, sehr viel öfter muss ich ihn nicht sehen. Dazu haben sie ein Spiel gemacht und dann kam eher schon Maniac Mansion, an dem Ron Gilbert zentral beteiligt war, und das war so der Startschuss für die. Das sogenannte goldene Zeitalter der LucasArts Adventures dieser Zeit, wo vielleicht auch Secret Monkey Island trifft es ganz gut, weil es von vielen als Höhepunkt wahrgenommen wird. Und ich glaube, also man liest immer die gleichen Erzählungen, was für einen Spaß sie hatten, und dass die Neuankömmlinge wie der, wie heißt der nochmal, Schaffer, Vornamen vergessen. Tim Schaeffer, dass die als die Scamets bezeichnet wurden, wenn sie als Azubis angefangen haben. Das liest man dann dutzende Male. Aber wie genau es ausgesehen hat, das kann man nur so zwischen den Zeilen lesen. Also was man schon merkt, ist, es gab auf jeden Fall Crunch damals, weil sie gezwungen waren, selbst die Handbücher zu falten in letzter Minute, damit sich alles noch irgendwie für den Release ausgeht. Und es ist natürlich diese klassische Schönfärberei, es war ein Riesenspaß und sie haben gern die ganze Zeit dort investiert, und das ist sicher auch nicht falsch, aber zugleich war schon auch, glaube ich, ein extremer Druck da. Der hat sich in dieser Zeit sehr normalisiert.
Ja, ich glaube, du hast die Zahl von, also nicht gesicherte Zahl von 200.000 US-Dollar genannt, die das Spiel gekostet hätte. Ich finde das eigentlich relativ viel für die Zeit.
Jetzt, du stellst das so als Frage hin, diese Feststellung. Ja. Jetzt, wenn ich eine Ahnung hätte, wie viel Sierra-Spiele zur gleichen Zeit gekostet hätten, könnte ich dir der
Rede... Also wie viele Leute waren da jetzt beteiligt? Du hast irgendwo geschrieben.
Wir haben in den Credits drin, ich versuche es nochmal zu finden, 85 wurden genannt, aber ich glaube mit Q&A und so weiter. Auch interessante Beobachtungen, von den 85 waren 15... haben nicht männliche Namen getragen. Also ich glaube, die Gender Balance war nicht ganz gegeben. Und man hört wirklich von denen allen wenig, außer mit Ausnahme von der Avril Harrison, die aber auch nur deshalb berühmt wurde, weil sie als Vorbild für die Elaine hergehalten hat, also ihr Foto.
Ja.
Tatsächlich, wenn man sie dann recherchiert, merkt man, dass sie auch durch ihre Arbeit berühmt war damals, weil sie eine Pixel-Art-Künstlerin war, und zum Beispiel alle, die sich noch an, jetzt muss ich kurz nachschauen, genau, Deluxe Paint, also das klassische Grafikprogramm der Zeit, die das kennen, werden sich auch daran erinnern, dass da eine, ich glaube, Tutanchamun-Maske oder so eine Pharao-Maske vorne drauf war, das hat sie gemacht, also eines der bekanntesten Pixel-Art-Bilder dieser Zeit stammt von ihr, und sie wird aber immer darauf reduziert, dass sie halt Vorbild für die Elaine war. Aber zurück zu den Produktionskosten, auch diese 200.000, die habe ich gefunden in einem Interview von Tim Schaffer im Playboy. Also das ist die einzige Zahl, die ich gefunden habe zu den Produktionskosten, die war in einem Interview für den Playboy, wo das mal erwähnt wurde. Es gibt auch nichts zu den Verkaufszahlen, auch da ist immer so ein bisschen das, also es wird immer behauptet, dass es nie ein Riesenerfolg war und dass gerade die Point-and-Click-Adventures wenig Geld reingespielt haben, vor allem im Vergleich auch zu den Sierra-Spielen, die auch finanziell sehr erfolgreich gewesen sein dürften. Es ist dann oft die Rede von Raubkopien. Ja, ich war damals dort in der Zeit. Ich hatte die Spiele zuerst als Sicherheitskopien von Freunden. Kann durchaus sein, aber das sind so ein bisschen alles unüberprüfte Aussagen. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe niemanden interviewt für diesen Kurztext. Das wäre auch noch mal spannend. Aber sie erzählen, sie geben wenig Einblick in solche Fragen. Also wie hat die Arbeit wirklich ausgesehen? Wie anstrengend war es? Wie viel Geld hatten sie? Wie sehr waren alle beteiligt, abgesehen von den klassischen Namen?
Das ist ja eigentlich auch so, was man auch in Parallele vielleicht auch zu C.R. Ludens, unserem Projekt, auch sagen kann, dass auch vieles von diesen Erinnerungen mittlerweile vielleicht auch verschütt gegangen ist. Vielleicht in dem Fall weniger bei den leitenden Personen, weil die es schon tausendmal erzählt haben.
Ja, das ist also ja eine andere Gefahr.
Eben anekdotisch eben, ja. Und verklärt. Aber es wäre auch mal interessant, eben diese 80 anderen MitarbeiterInnen zu interviewen.
Genau. 80 trifft sogar ganz gut, weil wen man kennt, ist Ron Gilbert, Dave Grossman und Tim Schafer. Die waren so ein bisschen das das Trio, das geschrieben hat unter der Führung von Ron Gilbert. Dann kennt man den Namen auch Steve Purcell, der vor allem berühmt dafür wurde, dass es Sam & Max kreiert hat, also der die Hintergrundzeichnungen gemacht hat. Dann hin und wieder noch in Interviews findet man, jetzt muss ich nur kurz nachschauen, genau, den Mark Ferrari, der Grafiker war. Und dann manchmal noch wird die Errol Harrison genannt. Und das war es aber schon an den Leuten, die namentlich da genannt werden. Und es lässt sich sehr schwer einschätzen, wie war der Rest wirklich nur Q&A oder Beta-Testerinnen. Und was du gesagt hast, die Gefahr ist natürlich auch, wenn man eine Geschichte neu erzählt, dann überschreibt man auch die eigene Erinnerung jedes Mal. Das habe ich leidvoll auch mal gemerkt. Also in meinem Fall war es, dass ich geschrieben habe über Call of Duty World War II, dass ich öfters gespielt habe, aber dann habe ich immer wieder drüber geschrieben und einmal habe ich mir plötzlich eingebildet, in der Szene im Abspann macht man die Fotos selbst. In Wirklichkeit macht die ein NPC, macht die Fotos. Die war überzeugt davon, dass es so war, bis ich mir das Spiel angeschaut habe. Jetzt habe ich irgendwo einen Errata aufschreiben müssen, weil in einem Paper habe ich es tatsächlich jetzt falsch drinnen stehen. Nicht aus, weil ich es mir nie angeschaut hätte, sondern weil ich einfach mir, mein Hirn hat die Erinnerung überschrieben. Und seitdem bin ich noch vorsichtiger. Also wenn das so lange her ist und du so oft das erzählt hast, dann bist du natürlich davon überzeugt, dass du die Wahrheit sagst. Aber es kann durchaus schon recht weit weg sein vom Ursprung der Geschichte.
Und das ist ja dann auch interessant, dass dann solche Verfremdungen, nenne ich es jetzt mal, auch zum Beispiel dann irgendwann auch ins kollektive Gedächtnis mit aufgenommen werden.
Ah, warte, ich habe jetzt geschaut mal bei den Verkaufszahlen. Ja, weil ich glaube, ich würde weiterspringen, denn ich auch Spiele selbst gehe ich jetzt nicht zu sehr ein, das kann man nachlesen. Verkaufszahlen, was hat sich denn gefunden? Also ich weiß, O-Töne, die ich gefunden habe, ist das eine ist eben, dass es nie annähernd so erfolgreich war wie die Spiele von Sierra, sagte Ron Gilbert. Dass es erfolgreich war, aber nie so erfolgreich. Ich glaube, der Tim Schafer hat dann einmal erzählt, dass sie schon glücklich waren, wenn sie mehr als 100.000 Spiele verkauft haben, was jetzt auch nicht so die Riesenzahl ist. Allgemein, ja. Und auch im Playboy-Interview, das war eine interessantere Quelle, hat er zum Beispiel behauptet, dass sich Monkey Island 2 überhaupt nur 25.000 Mal weltweit verkauft hat. Keine Ahnung, also es ist, das wäre wenig, gemessen daran, wie viele Leute das Spiel gespielt haben.
Playboy ist ja zu der Zeit auch eine interessante Quelle, weil die ja auch, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen.
Ich kaufe den Playboy für die Interviews, hast du gesagt.
Die, ja, aber die hatten ja schon versucht, immer so eine, in jeder aus, also ich habe sie nie wirklich gelesen, aber es ist mir jetzt schon öfter über den Weg gelaufen, dass die versucht haben, so ein ernsthaftes Segment zu haben, wo sie dann Leute interviewen und aus dem Kulturbereich oder sonst woher. Das ist schon interessant, dass man versucht hat, diesem Anrüchigen etwas Seriöses entgegenzusetzen. Aber das wäre jetzt nochmal eine komplett eigene Forschung.
Ja, das wäre auch was Eigenes, aber das stimmt schon. Also sie waren sogar berühmt für die Interviews. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, glaube ich, gab es sogar ein Interview mit Fidel Castro oder so. Also es war, die Interviews waren dann so irgendwie fast losgelöst von den Centerfolds. Es waren, nein, und du hast vollkommen recht, und Nobelpreisträger waren da drinnen und hätte es jetzt geklendert, aber wahrscheinlich waren nicht sehr viele Nobelpreisträgerinnen drinnen. Aber das war durchaus sehr spannend. Trotzdem die Playboys, ja, die ich damals gekauft habe, angeblich um Englisch zu lernen, in den 90er Jahren. Da habe ich die Interviews nicht gelesen, muss ich sagen. Jetzt hole ich die Interviews nach.
Ja. Ja, genau, also zum Inhalt des Spiels braucht man wahrscheinlich nicht wirklich viel zu sagen, aber was du auch gemacht hast und was natürlich auch so ein bisschen Teil der HGP-Methode ist, die du angewandt hast, ist diese Suche nach Ideologemen und Mythemen, also nach politischen Ideen, die irgendwie als Diskurs visuell oder als Text oder als gesprochenes Wort in diesem Spiel irgendwie stattfinden. Was hast du denn da gefunden?
Mehr als jetzt im Text drin ist, weil da habe ich dann auch rausgelöscht. Also ich bin zum einen dem populärkulturellen Bild des Piraten nachgegangen, weil das hatte ich auch schon vorher gemacht. Und da ist, finde ich, Secret of Monkey Island besonders interessant, weil es ja eine Satire ist oder Persiflage, da findet man immer besonders gut den Kern einer populärkulturellen Figur. Das habe ich aber jetzt rausgegeben, weil das habe ich auch in anderen Texten drinnen. Aber was geblieben ist, ist die Erfindung des Teenagers, heißt dieses Unterkapitel, das auch sehr kurz ist. Das ist ja ein Thema, das würde mich noch mehr interessieren, weil Guybrush Threepwood, der Protagonist, weniger am Modell eines Piraten gemodelt ist, sondern vielmehr ein Prototyp eines Teenagers ist, mit dem immer wieder ein bisschen, rebellische Antworten geben, sich über alles lustig machen zugleich, total, total unsicher sein über die eigene Identität. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, also viel Zeit hatte ich eh nicht, aber in die Forschung zu Teenagern, der Teenager, die Teenagerin sind ja eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Diese Altersklasse gab es vorher nicht. Das kam erst auch mit der Nachkriegszeit, dass man nicht mehr einfach ein Kind ist und dann plötzlich erwachsen, sondern dass da diese Übergangsphase plötzlich Sinn macht. Ich meine, ich glaube, entstanden ist der Begriff, weil es fürs Marketing interessant wurde, Teenager. Also es war diese Zeit, nicht mehr ganz Kind, aber noch nicht erwachsen, aber schon konsumkräftig. Und dann hat es die Figur halt auch immer mehr in die Populärkultur geschafft. Und hier haben wir den Prototypen. Also Guybrush Threepwood ist ja ein riesiger Egoist. Also er ist ja wirklich schon, hat so einen kindlichen Egoismus gepaart mit einer übertriebenen Selbstwahrnehmung als Held und zugleich aber auch ängstlich und unsicher. Und das ist schon ein bisschen der Kern des Ganzen. Also was man da, sicher über die Spiele hinweg, lässt man da immer wieder Freunde zurück auf Inseln zum Beispiel und fragt sich auch nicht wirklich, was jetzt passiert ist. Also er übernimmt nie Verantwortung für andere Menschen, schon für sich selbst nur wenig und stolpert so ein bisschen durch die Zeit. Was ich auch gemerkt habe, dass das, finde ich, beim ersten Teil noch ganz gut funktioniert, wo das war meine einzige Interaktion mit Ron Gilbert. Ich glaube, auf Mastodon habe ich herumgefragt, wie alt ist Guybrush Threepwood im ersten Teil eigentlich? Ich glaube, im zweiten Teil ist er dann nämlich 21 oder 20 und daraus kann man extrapolieren, dass er halt tatsächlich ein Teenager ist, also noch in den Teens im ersten Teil. Und da hat Ron Gilbert geantwortet, ja, müsste ich jetzt schauen, welches Alter, aber so etwas zwischen 16 und 18 ist er im ersten Teil. So muss er im zweiten jünger sein. Müsste ich jetzt wieder nachschauen, also was der ist. Aber im ersten Teil ist er definitiv ein Teenager und da ist er auch nicht der Einzige in dieser Figur, weil da kommen jetzt die 80er Jahre wieder rein, weil das erinnert mich ja ganz arg an die John Hughes, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Filme wie Ferris Bueller's Day Off zum Beispiel. Also da hat man ganz oft plötzlich in der Populärkultur die Figur dieses Teenagers, den ja auch alle lustig finden, aber der immer ein bisschen verantwortungslos ist und auch gerne nicht über Leichen geht, aber Kollateralschäden bei seinen Freunden und Freundinnen, wie es Guybrush auch tut. Und was ich finde, Entschuldigung, darauf wollte ich eigentlich hinaus, im ersten Teil geht das noch ganz gut und im zweiten, aber ich finde mit jedem weiteren Teil, und da können wir jetzt nicht so lange drüber reden, wird es immer ein bisschen unangenehmer, dass er sich in keinster Weise weiterentwickelt hat. Also ich denke da an das Return to Monkey Island, das ja erst vor kurzem rauskam, also jetzt vor kurzem meine ich wahrscheinlich 5 Jahre auch, oder? Wo er ein Erwachsener ist, eigene Kinder hat, aber emotional noch immer auf dem Niveau eines Teenagers ist. Also das hat mich wirklich verstört, da ging mir furchtbar auf die Nerven.
Ja, total spannend. Ich musste auch ein bisschen dran denken, dass es auch so Anfang der 90er so ein bisschen die Hochzeit der Spoof-Movies war.
Jetzt also musst du mir so, weiterhelfen, was ist ein Spoof-Movie?
Also es hat eigentlich ja schon in den 80ern angefangen, diese Zucker Abrams, Zucker-Filme, Nackte Kanone, Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Hotshots dann später und so weiter. Und ich würde auch zum Beispiel Wayne's World dazu zählen und andere Geschichten, die eben ein bekanntes Genre aufgreifen und dann das satirisch ja, ein bisschen durch den Kakao ziehen. Also gerade bei Hotshots und Nackte Kanone ist das ja so. Und ich habe musste die ganze Zeit während der Lektüre gestern daran denken, dass das eigentlich das spielerische Äquivalent genau dazu ist und es auch total gut in die Zeit und auch in diesen Humor dieser Zeit passt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch mal Gespräche gab, zum Beispiel, dass man diese Spiele irgendwie verfilmt. Weißt du da irgendwas?
Ja, nichts, was ich mir gemerkt hätte. Also ja, ich glaube, das Internet ist auch voll mit Fan-Drehbüchern und Überlegungen. Und es gab, also da müsste man nachschauen, ein Buch von den Third Editions, da ist das wirklich drinnen. Ich glaube, es gab Schritte, die mehr oder weniger weit gediehen waren in diese Richtung. Ich meine, es gibt ja das Theaterstück, das, glaube ich, irgendwo in Deutschland aufgeführt wurde dazu auch.
Stimmt, ja.
Ich weiß nie, wie das mit den Rechten da gehandhabt wird, aber da gab es immer wieder Versuche. Ich weiß aber nicht, wie gut das funktionieren würde, ehrlich gesagt, weil ich glaube, für eine nicht interaktive Erzählung, glaube ich, trägt dann der Humor zu wenig, weil er wirklich sehr spezifisch halt auf ein Computerspiel und auf ein Adventure ausgelegt ist.
Und eben, also im Kontext mit diesen Spoof-Movies, es ist halt schon sehr ein Anfang-90er-Humor. Ich weiß, ehrlich gesagt kann ich nicht genau sagen, warum ich das denke, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich so von der Sozialisation her in dieser Zeit als Generation X-Mensch noch angesiedelt bin, auch was mein Humorzentrum angeht. Und ich bin mir aber fast sicher, dass so ein Spiel heute in der Form auch gar nicht mehr funktionieren würde, eben weil Humor so zeitkontextualisiert immer nur funktioniert.
Ja, also ich habe es auch gemerkt beim Videospielen. Es ist, es funktioniert ganz gut, weil er recht zeitlos ist, der Humor. Es gab da andere Spiele, wo das weniger ist. Also er bezieht sich sehr selten direkt auf was ja schon bei einigen dieser Spoof-Movies war, auf Filme, die gerade populär waren. Also es sind weniger direkte populärkulturelle Zitate, es sind mehr allgemeine Scherze, es sind mehr so Figuren, die wiederkommen, aber die man auch sehr gut versteht, ohne dass man jetzt genau diesen Film gesehen hat. Gibt es ja auch eine, finde ich, deine Hierarchie bei den Filmen, während, finde ich, die Nackte Kanone recht gut funktioniert, weil sie auch sehr selten direkt sich auf Leute bezieht, außer wenn halt Weird Al Yankovic gerade vorkommt oder Gorbatschow. Während es dann andere gab, wie, ich glaube, Loaded Weapon war so eine Satire auf Lethal Weapon, das dann gar nicht mehr funktioniert hat, weil es einfach nur so diese direkten Holzhammer-Zitate übernommen hat. Also da funktioniert es eigentlich, das ist recht zeitlos, muss ich sagen, das Spiel. Das ist funktioniert, es ist die Frage, ob man diesen Teenager-Humor an sich jetzt lustig findet oder nicht. Aber im Ersten ist es auch noch nicht so überzeichnet alles. Das wird dann auch im Laufe der Reihe wird es immer überzeichneter und auch immer fantastischer. Und im Ersten ist es dann noch sehr reduziert, deswegen glaube ich.
Das ist ja bei Fortsetzungsartefakten gerne mal der Fall, dass immer weiter zugespitzt wird. Ne?
Genau, und irgendwann muss man den Shark klampen. Dann ist es einfach
Hard Work, die harte Arbeit ist an dem Punkt beendet, weil wir sprechen eigentlich auch schon sehr viel über, was wir gerne schauen und was wir mögen. Und würde ich dich gleich in unsere Softwork-Lounge bitten und fragen, was hast du denn in letzter Zeit so gespielt und gelesen oder gesehen ist das Dritte.
Ja, aber dann red ja schon wieder ich. Dann mache ich es kurz, damit du ein bisschen mehr zu Wort kommst.
Nein, ich höre dir
gerne zu. Bist du zufrieden?
Ja.
Womit fange ich an? Also gespielt oder was ich gerade spiele mit meinem älteren Sohn gemeinsam, was ein großer Spaß ist The Quarry.
Ach, furchtbar.
Teenie-Slasher-Horrorspiel von Supermassive Games, also die man von Until Dawn kennt oder den Dark Pictures Anthology, die ich auch, da habe ich auch den letzten Teil The Devil in Me vor einem Monat beendet, aber allein. Und ich habe eine große Freude damit. Es ist, also ich weiß nicht, das ist, als ob es auf mich zugeschnitten wäre, diese Art von Spielen, wo man, also spielmechanisch muss man nur zwei Sachen machen. Man muss ein bisschen überlegen, welche Auswirkungen eine Entscheidung hat. Dann gibt es halt Quicktime-Events, die ich versuche einfach nur zu überstehen. Und dann ist so ein geringer Exploration-Teil auch, wo man versucht, das Maximum an Hinweisen und Clues zu finden, damit die Geschichte auch wirklich Sinn macht. Das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, weil es auch so eine kluge Art hat, dass einzelne Hinweise, die man dann in so einer Art Datenbank hat, wenn man andere passende Hinweise dazu findet, ergänzt werden. Dann werden sie in Kontext gesetzt. Und das liebe ich, das habe ich auch mal in einem Paper drin gehabt, weil das ist quasi die Arbeit von Historikerinnen, die sie da übernehmen. Also einfach Quellen in Kontext setzen, kritisch hinterfragen und dann versuchen zu rekonstruieren, was passiert ist. Und das machen wenig andere Spiele so elegant wie die Reihe. Und dann gibt es halt Aliens und Hexen und Werwölfe und Wendigos und ich weiß nicht was.
Also ein wilder, aber intelligenter Ritt durch die Pulp-Culture, also kann man sagen.
Ich habe jetzt alle Spiele zusammengemischt. Also Quarry ist irgendwie nochmal reduzierter als die Dark Pictures irgendwie, aber läuft sehr flüssig. Es bietet sich halt wirklich zum gemeinsamen Spielen an. Wobei man einfach den Controller weitergibt, weil da halt eine andere Figur kommt. Und das ist dann schon zu zweit nochmal lustiger, weil dann dein Partner, deine Partnerin hin und wieder Entscheidungen trifft, die du nicht gemacht hättest und dann raufst du dir die Haare. Manchmal waren es auch tatsächlich die klügeren Entscheidungen als die ich gefällt hätte. Und das macht uns gerade eine große Freude.
Ich hab's mal irgendwann angefangen, allein zu spielen und hab's aber relativ schnell zur Seite gelegt. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil es so arg stereotyp verhaftet ist. Und es natürlich, wie bei jedem Spiel so ist, also es hängt immer gerade vom Zeitpunkt ab, an dem man selber etwas spielt und dann passt es manchmal und manchmal passt es eben nicht.
Das kenne ich wiederum sehr gut. Also Horror geht auch manchmal gut und manchmal gar nicht bei mir und im Augenblick geht es ganz gut.
Ich glaube auch, dass dieses zu zweit spielen einfach nochmal sehr, sehr viel mit einem
hat. Das habe ich aber auch so gern. Ich meine, ich habe schon früher immer sehr gern Couch-Koop mit Freunden gespielt. Also es war überhaupt meine Sozialisierung. Ich habe schon die allerersten Spiele an Amiga und PC am liebsten gemeinsam mit Freunden gespielt. Was hast du denn gespielt in letzter Zeit?
Ich wollte gerade sagen, ich spiele gerade allein. Ich spiele so wie alle 5 oder 6 Jahre mal, kriege ich immer einen Rappel und spiele dann tatsächlich die aktuelle Version von NBA Y2K. Also gerade NBA Y2K 26.
Cool.
Und
damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte mir jetzt die neueste Version von Civilization oder von SimCity oder nein.
Okay. Nee, es ist dann auch immer die Einzelspieler-Kampagne. Also ich hasse diese Multiplayer-Elemente da dran. Und es ist tatsächlich auch aus einer kulturwissenschaftlichen Ebene sehr, sehr interessant. Ich überlege schon, ob ich mal irgendwann meine Gedanken dazu irgendwie zusammenfassen
sollte. Ja,
solltest
du. Schreib doch auch mal sowas wie eine Autoludografie. Kurz Essay. Ja. Mit Gedanken.
Also es ist
schon, ich bin jetzt neugierig, was du da für Gedanken hattest zu machen.
Also es ist schon so, dass es ein ekliges Konglomerat neoliberaler Ideologien irgendwo auch ist. Also nicht nur was so Microtransactions und so ein Kram angeht, sondern auch diese Konstruktion dieses Narrativs vom kleinen Spieler, der irgendwo, ich weiß nicht mehr in welchem Bundesstaat der USA, der dann sitzt, ich glaube so Colorado oder sowas, also sowas ganz außen. Und der sich dann eben an die Spitze der NBA spielt und MVP, also Most Valuable Player und so wird. Und es geht dann sehr, sehr viel um Geld machen und die Präsentation eines Images nach außen und solche Geschichten. Also das ist eine Sache, die, über die man viel schreiben könnte und die, über die vielleicht auch schon viel geschrieben wurde, dass, weil es so offensichtlich ist. Was ich aber auch total kurios finde und auch mal vielleicht irgendwie zusammenfassen wollte, in zumindest ein paar Seiten, ist diese völlig merkwürdige Konstruktion des Publikums. Also diese Animationen, die man da sieht, die Zwischensequenzen in den Pausen und so weiter und so fort. Das ist alles sehr weird, wenn man sich das mal im Detail anschaut. Ich muss mir mal eine Methode überlegen, wie man das einfangen kann. Also
aber gib mir mal an, for instance, was machen Sie?
Also die Animationen an sich, die sind schon mal sehr gestelzt. Das ist immer so wunderschön, wenn dann ein Spiel verloren geht und die sich dann ärgern. Und es wirkt eben so, als würden 30.000 Handpuppen ja, das auf eine sehr stereotype wiederum Art tun. Und dann wird, man sieht ja dann immer nur
ja, okay. Fäuste und Haare raus und sowas, ja.
Genau, und lustigerweise, auch wenn so ein Spiel verloren geht, ist dann immer kurz vor Spielende sind die Hallen dann leer. Das finde ich dann zum Beispiel auch sehr schön. Und es gibt dann aber auch so Pausensequenzen, in denen dann, das gibt es ja auch in den deutschen Spielen beispielsweise, dass dann Publikum, ja, Zuschauer auf das Spielfeld gerufen werden, die sollen dann versuchen, von der Mittellinie aus den Korb zu treffen und dann gewinnen sie halt was, also Geld in dem Fall.
Oh Gott, und das muss man sich auch anschauen bei dem Spiel mittlerweile, die schlimmen Teile.
Und das muss man sich zum Teil, bis zum bestimmten Teil dann anschauen, okay. Man wird wirklich dazu gezwungen. Und es ist schon interessant, weil sie dann meistens, also wie die Leute sich dann da geben, also dieses sehr amerikanische Publikum aufpeitschen oder merkwürdige Bewegungen machen, mit denen man sich dann da präsentiert und dann wird geworfen und dann wird daneben geworfen und sich darüber geärgert oder es wird getroffen und sich, es wird sich dann gefreut und so. Und das ist alles sehr kulturell markiert, kann man sagen. Es ist sehr, sehr amerikanisch. Und genau diesen Zusammenhang fände ich mal spannend nachzuschauen. Was macht es denn so amerikanisch?
Okay. Ja, schreib was. Ich würde es lesen, sofort. Ja.
Also, und ich meine, das ist halt, und da sind wir vielleicht auch ein bisschen bei den Anträgen, die wir gerade schreiben, es ist auf der anderen Ebene eben sehr casual game-artig, also dieses Runterspielen sehr, also ich spiele es natürlich auf der einfachsten Ebene. es ist sehr casual in dem Sinne, dass man es nebenbei machen kann und man kann auch Spiele skippen, wenn man keine Lust hat, dauernd das nächste Spiel in so einer Season zu spielen. Also es sind ja, glaube ich, in der NBA über 70 Spiele in einer Saison, die da gespielt werden, was ja tatsächlich auch eine Wahnsinnsleistung ist, muss man auch mal sagen, als Sportler. Mehrere Spiele in der Woche zu bestreiten und dann die Trainings und so. Und das sollte man im Spiel ja auch möglichst tun. Aber alles ist dann rückgekoppelt natürlich ans Geld verdienen und so. Also ja, auf dieser Ebene spannender, als ich es erwartet hatte. Aber an sich natürlich eine schreckliche Franchise, die ich aber auch in 5 Jahren dann wieder mit Liebe spielen würde. Genau, das habe ich gespielt. Gesehen, was hast du denn gesehen?
Was habe ich alles gesehen? Ich muss mich dann auch immer, jetzt haben wir uns ja, gut, ich werde nicht alles zusammenfassen können, seitdem wir uns das letzte Mal hier getroffen haben.
Ja, sag mal, was hast du zuletzt gesehen?
Zuletzt gesehen, also jetzt gerade schauen wir Lowdown, das mir sehr gut gefällt, und davor die letzte Staffel von Bridgerton, die vierte, glaube ich, mittlerweile. Hast du es gesehen, Bridgerton?
Noch nie. Ich Echt? Mag solche Historiendinger nicht so gerne.
Das weiß nicht, ob Historiending die richtige Bezeichnung ist dafür. Es ist
ja, es ist halt schon sehr postmodern von dem, was ich gehört habe.
Ne? Ja, ja, das ist, ist so was, fast das ein bisschen zeitlos. Wobei dieser Dekor gehört dazu. Ja, es ist, es macht das, was es will, eigentlich recht gut. Es hebt sich nie auf eine höhere intellektuelle Ebene oder versucht das, aber manchmal, also ich war dann doch gut unterhalten.
schlägt so ein bisschen in dieses, was du mir mal erzählt hast, was du auch, glaube ich, gesehen hast, hieß das The Great oder so ähnlich?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Also Great ist ja eher Satire und beißend und sehr politisch, und bei Bridgerton bemühen sich irrsinnig, nicht politisch zu sein, abgesehen von der politischen Korrektheit, dass sie halt möglichst alle möglichst inklusiv sind. Also es ist immer schon, Hautfarben war so, dass sie halt ahistorisch alle Hautfarben vertreten sehen wollen, auch dieses Mal wieder. Also eine der Hauptfamilien wird von ursprünglich vermutlich aus Asien stämmigen Schauspielerinnen dargestellt. Dann merkt man auch, dass auch Versehrte mehr dargestellt wurden. Ich glaube, es kamen schon Rollstühle auch vor. Diesmal haben wir eine vergleichsweise zentrale Nebenfigur mit einer, ich nehme an, amputierten Hand, wo das Ganze so nebensächlich und nebenbei Teil des Ganzen ist, was ich gut finde. Also das ist einfach, es ist nicht der Holzhammer so, sondern es ist einfach eine neue Art von Normalität, die versucht wird, da darzustellen. Aber sonst politisch, also das Ding ist ja, in dieser Staffel ging es jetzt mehr um die Mägde und Knechte, also um die Dienstboten.
Ja.
Und
der Sozialismus hält Einzug.
Ja, sehr vorsichtig, weil wir haben dann schon sehr, sehr nette Herrschaften, und da haben wir mehr dieses, das patriarchale Caritas-Motiv, dass die eh so, also die Bridgertons sind zum Beispiel so nice zu ihren, schlag mich tot, wie viele Angestellten, das treibt mich ja schon in den Wahnsinn, wie viele Angestellte die überhaupt haben. Also in der Küche.
Aber tut es nicht auch ein bisschen weh, so eine Serie zu gucken? Also ich.
Ja, doch, also das hat anfangs durchaus wehgetan zu sehen, diese Nonchalance oder diese Selbstverständlichkeit, mit der da getrennt wird zwischen der Herrschaft, die, und das müssen wir ja bedenken, die machen ja nichts. Also wenn du Glück hast, gibt es den einen in der Familie, der sich zumindest um die Güterverwaltung kümmert, aber die sind ja unproduktiv, wie es nur geht. Die sind ja nicht mal beim Militäroffiziere oder im Klerus irgendetwas, sondern die sitzen herum in ihren Clubs, trinken, und machen nichts, also wirklich gar nichts. Ich habe bei den ersten Folgen hatte ich eine irrsinnige Lust zu sehen, was passieren würde, wenn da jetzt die zeitgleich ungefähr stattgefunden habende Französische Revolution auch in Großbritannien stattfinden würde. Manchmal hätten sie es durchaus verdient, aber in der Serie gibt es halt die guten Herrschaften, die Bridgertons, die sind total lieb, auch zu ihren Angestellten, und da dürfen auch manchmal halt Mägde im Gästezimmer übernachten, wie jetzt, und dürfen sogar am Ende heiraten, einen der Söhne. Wobei es dann schon sehr wichtig ist, dass es trotzdem das Radl funktioniert und sie sehr brav die immer neuen Puddinge und ich weiß nicht was servieren. Allein dieser Überfluss hat mich auch wirklich in den Wahnsinn getrieben, dieser Überfluss an Essen, der da gezeigt wird, wenn man halt ungefähr weiß, wie es ArbeiterInnen-Familien damals in der Zeit ging. Weil doch, da hat die Industrialisierung schon stattgefunden. Also da gab es ganz arge Armut.
Folge?
Ich nehme an, so eine Stunde. Also es ist Popcorn-Serie, es macht dann schon Spaß und es ist alles ein bisschen vorhersehbar, aber ich weiß nicht, manchmal mag ich dieses Schnulzige mit den, oh nein, sie wird doch nicht, und dann natürlich wird sie, und dann, ach, und was machen sie jetzt? Das ist zugleich, fühlst du dich wohl, weil du weißt, es wird gut ausgehen. Diese Staffel hat ja auch noch das Besondere, dass es eine nach Umsetzung von Cinderella ist, also von Aschenputtel. Die Protagonistin hat zwei böse oder eine böse und eine nice Stiefschwester, eine böse Stiefmutter und geht auch noch verkleidet auf den Ball am Anfang. Also da haben wir das alles. Das muss ich sagen, ist nicht so cringy, wie es sich anhört. Das hat schon die Autorin, die Quinn, anscheinend ganz gut umgesetzt. Also ich hatte Lust, das weiter anzuschauen, die meiste Zeit. Und diesmal den einen Protagonisten, den Benedict, das ist eh einer meiner Lieblinge, weil er so ein bisschen Anti-Establishment war, zumindest.
Ja, aber wahrscheinlich insgesamt British as British can be, oder?
Ja, ich weiß nicht, ist es so richtig British? Es ist so, was halt die Populärkultur als British definiert.
Ja, genau das meine ich auch damit. Ja, und das andere war Lowdown.
Erzähl genau, ja, Lowdown ist dann, das ist ganz, ganz großer Spaß, eine Serie. Ich glaube, auch vom Ethan Hawke und seiner Frau produziert. Hat was Film-Noir-eskes an sich. Es geht um einen investigativen Journalisten in Tulsa, Oklahoma, der einen Aufdeckerartikel über die Familie des angehenden Gouverneurs geschrieben hat, worauf sich hin sich, also nicht direkt darauf hin, aber im Nachzug hat sich ein der Bruder des angehenden Gouverneurs umgebracht. Dann sind auch noch Neonazis oder naja, oder zumindest Rechtsextreme involviert und es geht auch viel um die indigene Bevölkerung und wie gegen deren Privilegien gekämpft wird vom Establishment dort. Also es geht sehr viel um Korruption und der Ethan Hawke torkelt da ein bisschen wirklich in wunderschöner Film-Noir-Manier durch, wird öfter verprügelt, also die Hälfte der Zeit sieht sein Gesicht wirklich nicht gut aus. Ich glaube, er hat eine große Freude daran. Der Cast ist auch sehr, sehr gut. Also der angehende Gouverneur ist der Kyle MacLachlan und jetzt war gerade eine Folge, wo der Namen vergessen. Der Schauspieler vom einer der Schauspieler aus Game of Thrones, aber ich habe jetzt sogar den Rollennamen vergessen, kann ich jetzt kurz mal nachschauen, ob ich das noch finde. Und wir spielen alle sehr gut. Und das, man merkt irgendwie, auch wenn sie nie mit der vierten Wand brechen, dass sie alle, glaube ich, einen ziemlichen Spaß dabei hatten, das zu filmen.
Finde immer überraschend, wie sehr man merkt, wie viel Spaß so eine Produktion gemacht hat oder nicht.
Und
spannend,
du?
Werde ich vielleicht, wenn ich irgendwann
das mal. Das sind auch nur, glaube ich, 8 Folgen zu je einer Stunde. Das hat man dann schon.
Du hast, glaube ich, gesagt, das war bei Disney. Ich muss mal gucken, wenn ich mal wieder Disney für einen Monat oder so abonniere.
Dann mach das. Dann, das geht sich schneller aus, ja.
Ja.
Es ist schön. Bei Hulu. Und Hulu ist ja jetzt bei Disney dabei. Das habe ich noch nicht ganz durchschaut, diese Logiken, aber.
Ja, diese Konzernkonglomerate, das ist ja im Moment eine eigene Geschichte wieder. Spannende Geschichte auch. Ich habe auch was gesehen. Und das eine ist, mich trägt es ja auch alle paar Wochen oder Monate immer wieder zu, wie soll man sagen, romantischen Soap-komödiesken Serien. Ich habe jetzt in den letzten Wochen durchgebinged ist das falsche Wort, aber durchgeschaut, ich glaube, 6 oder 7 Staffeln der Serie Younger bei Netflix.
Okay, sag mir wieder nichts.
Ich bin auch nur zufällig drüber gestolpert, hatte eine Folge geguckt und bin dann irgendwie dran hängen geblieben. Und zwar geht's um eine in den 40er Jahren, also 40er Lebensalter, sich befindende Frau, die sich von ihrem Mann scheiden lässt, in die Stadt nach Brooklyn zieht, keinen Job kriegt und dann behauptet, um einen Job zu bekommen, sie ist halt 27 oder 26.
Ah doch, das habe ich sogar irgendwann am Rande mal mitbekommen. Stimmt.
Und zwar im Publishing-Business, also in einem großen Publisher-Haus für Bücher. Und eigentlich ist es eine riesige Soap, wo es darum geht, kommt sie jetzt mit dem 20 Jahre jüngeren heißen Tätowierer zusammen oder mit dem gleichaltrigen heißen Publisher-Chef und die ganzen Komplikationen, die sich dann daraus ergeben. Okay, es ist also ehrlich gesagt auf Dauer, dadurch, dass ich alle wirklich durchgeschaut habe, ist es langsam ein bisschen anstrengend. Aber ich will es jetzt noch schnell zu Ende schauen. Ich glaube, okay. Ich bin bei den letzten 3 oder 4 Folgen. Die fehlen mir jetzt noch. Aber was ganz interessant ist, sind sowohl diese ganzen Identitätskonstruktionen, Millennials, Generation X und so weiter und so fort. Und dass das zu Beginn der Serie die Millennials ja der hotteste Shit waren, aber zum Ende der Serie sind die halt schon wieder die Alten. Und das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Und dann eben solche Sachen wie Frauen im Business, wie werden die behandelt, wie ist die Selbstwahrnehmung, was sind auch etablierte Perspektiven auf Karriere in den USA, also dann die beste Freundin, die dann unbedingt eben Publisherin werden will und dafür auch über nicht Leichen, aber dann doch Freundschaften geht und so. Also es ist aus dieser Perspektive interessant, aber letztlich dann doch relativ oberflächlich. Also eine ganz klassische romantische Sitcom, könnte man sagen.
Gut, ich bin jetzt noch nicht ganz überzeugt, aber es reicht,
wenn du es gesehen hast,
mir zusammenfasst, finde ich.
Ja, das ist tatsächlich so ein Zuballern, wo man einfach nicht nachdenken muss. Fand ich auch mal ganz angenehm.
Du musst jetzt auch nicht unbedingt Bridgerton nachholen, muss ich sagen. Wir erzählen einander davon.
Ich musste auch während deiner Erzählung ein bisschen daran denken, weil ich glaube, es ist gar nicht so weit davon weg, nur eben auf einer anderen zeitlichen Ebene und vielleicht politisch etwas inkorrekter. Also es geht überraschend viel, geht es um Sex und schmutzige Witze und so weiter.
Ach so, um Sex geht es auch sehr viel in Bridgerton. Das ist doch einer der ah ja, gerade okay. Dieses Demoness ist ganz zentral. Also das haben sie, muss ich auch sagen, das ist eigentlich auch immer hübsch umgesetzt. Es ist, geht schon sehr ins Schwülstige. Also es ist zwar kein Weichzeichner, aber früher wäre das alles Weichzeichner gewesen. Ja, was ich nicht aushalte, was ich wirklich ein Detail, das ich persönlich nicht mehr aushalte, ist, dass das Haus von den Bridgertons, also abgesehen von allen politischen Fragen, durchgehend blühende Glycinien auf sich hängen hat. Also es geht unter in einem Wall von Glycinienblüten. Und erstens bin ich schon kein Fan von Glycinien, weil die riechen nicht gut, meiner Meinung nach. Gut, das ist persönlich. Und zweitens, sie können nicht durchgehend blühen, aber sie blühen immer, in jeder Staffel, in jeder Folge. Es treibt mich in den Wahnsinn. Und das ist noch das so symmetrisch. Egal, genug Bridgerton.
Spielt es dann auch grundsätzlich auch immer nur, was weiß ich, im Sommer oder Frühling? Oder
ja,
was?
Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das haben sie ja schon so ein bisschen erklärt. Es ist dann immer die Season, keine Ahnung, wann die ist, die wird halt im Frühling sein, wo dann alle Bälle sind. Das passt dann eh von der Zeit her, aber trotzdem, es vergehen manchmal Wochen, keine Blüte bleibt da bestehen. Aber ein kleines Detail. Abgesehen von viel zu viel an Personal und dem viel zu viel an Essen. Also es ist echt, das macht ja. Nicht, egal.
Diese Dekadenz halt.
Sollen wir zu apropos Erotik, zur Antragserotik weitergehen?
Ja, ganz kurz noch. Ich habe weil ich es gestern ganz frisch gesehen habe, ich habe Running Man angeschaut.
Ja,
die Neuverfilmung von Edgar Wright. Ja? Edgar Wright, bekannt durch, wie heißen sie noch mal, diese Zombie-Filme aus Großbritannien, der eine die da.
28 Days
Nee,
Week.
Der andere, der lustige.
Ah, Shaun of the Dead.
Ja.
Nein. Doch? Ah, okay.
Das war doch.
Shaun of the Dead und irgendwie die letzte.
Und dann natürlich Scott Pilgrim und solche Geschichten. Also ja.
Echt, Scott Pilgrim ist auch von ihm?
Ja. Und ich mag den eigentlich sehr.
Den mochte ich ja gar nicht. Was ist denn Scott Pilgrim?
Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, muss ja nicht alles gleich gut
sein. Nein, ich finde das sehr gut. Das bleibt unsere Beziehung frisch.
Und The Running Man ist eben auch von ihm, im Gegensatz zu der Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger in den 80er Jahren, war es glaube ich noch, sehr nah an dem Original von Stephen King gehalten, scheinbar.
Ah, das wusste ich schon mal. Das ist ein King, eine Kurzgeschichte oder Buch. Ist ja
genau, geil, die okay. Aber unter seinem Pseudonym, wie war nochmal sein Pseudonym, veröffentlicht wurde damals. Und die Prämisse ist halt eben dieser normale Arbeitertyp, der dann in diese Fernsehshow geworfen wird und der muss dann 30 Tage um sein Leben kämpfen, um dann in dem Fall 1 Billion New Dollar zu kriegen. Auf den Dollarscheinen ist natürlich Arnold Schwarzenegger drauf.
Das ist süß.
Das war tatsächlich sehr süß. Ist natürlich auch eine Mediensatire. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, vor 10 Jahren zu Beginn der Trump
Gott, das ist so lange wieder her. 10 Jahre schon Trump.
Hätte das sehr gut funktioniert. Jetzt hat es mich überhaupt nicht gecatcht. Und zwar es war eigentlich ein guter Film, war auch unterhaltsam und so, aber ich glaube, das, was er eigentlich wollte, funktioniert einfach deshalb nicht mehr. Ich meine, du kennst vielleicht auch diese Memes mit Make Dystopia Fiction Again und wie sie alle heißen. Und genau das ist hier das Problem, dass eben quasi die Wirklichkeit in ihrer völligen Groteske im Prinzip diesen Film eingeholt hat und es als Mediensatire und auch Groteske in dem Sinne nicht mehr so funktioniert. Und das fand ich sehr schade. Also ich hätte den Film gern vor 10 Jahren gesehen. Dann wäre super gewesen. Ja, das war so kurzes Fazit dazu. Ich will mich jetzt auch nicht länger damit aufhalten. Kann man gut sehen, man wird ihn aber vermutlich auch schnell vergessen haben.
Den Übergang zur Antragserotik hast du jetzt natürlich kaputt gemacht. Das ist ja schon klar.
Ja.
Kommt irgendwann.
Kann ich jetzt auch nichts für.
Ja, irgendwann ein Mann mit nacktem Oberkörper zumindest vor. Sind Brustwarzen irgendwann zu sehen?
Ja, tatsächlich. Der Hauptdarsteller
gut, das reicht. Ausgezeichnet.
Ordentlich durchtrainiert, muss natürlich ordentlich da.
Dann machen wir das so: Erotik, nackte Körper, ordentlich durchtrainiert, Antragserotik.
Auch durchtrainiert war der Antrag, den wir jetzt, wir heißt Stefan Höltgen, Heiner Fangerau, das ist mein Doktorvater, und die Michaela Clark, die ihn hauptverantwortlich eingereicht hat, eingereicht haben, und zwar bei der Fritz-Thyssen-Stiftung, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war Zweiteinreicher. Und zwar zu einem Thema, da bin ich drauf gestoßen mit dem Stefan Höltgen, als er bei uns in Bern war, zur Tagung Historicizing Games.
Ah ja, da war ich nicht mehr da.
An unserem Gesellschaftsabend sprachen wir dann darüber, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, nämlich medizinische Bilder in der Popkultur.
Oh, okay. Ich hätte jetzt gesagt Computer. Aber das macht auch Sinn. Ja.
Das war nämlich dann tatsächlich sehr interessant. Er hat sich schon sehr viele, er hat ja, glaube ich, in seinem ersten akademischen Leben auch sehr viel zu Horror Games und teilweise auch zu Porn Studies.
Porn Studies wusste ich und Horror, aber nicht Games, sondern Horrorfilm, glaube ich.
Filme, genau.
Ja, eben.
Und ich komme ja eben aus der Medical Humanities, Medizingeschichte und so weiter Ecke so ein bisschen, und wir sind drauf gekommen, dass es eigentlich mal total spannend wäre, sich anzuschauen, was denn das Faszinierende ist an diesen, an Kameraeinstellungen zum Beispiel, die sich durch das Körperinnere bewegen. Also wie zum Beispiel bei The Fantastic Voyage, wenn du damit zum U-Boot durch den Körper fährst, oder aber auch im Horrorfilm, wenn der Körper aufgebrochen ist und man sieht dann halt diese ganzen Innereien und so. Und gleichzeitig gibt es auch ganz viel an Forschung zu Fotografie, zu Filmen, die dann zum Beispiel in der Kolonoskopie, also Darmspiegelung und so weiter gemacht werden, was da die Ästhetiken sind und so. Und genau dazu haben wir jetzt eben einen Antrag eingereicht, der hoffentlich durchgeht, um nächstes Jahr in Düsseldorf eine Tagung zu machen, die sich genau mit diesem Thema befasst.
Und schön, dass du mich an den Film Die fantastische Reise erinnerst.
Ja, also es gibt ja zwei. Es gibt das Original in den 60er Jahren.
Ja,
das finde ich ganz toll mit diesem mit der Klatze, der Bösewicht, der auch schon Bösewicht bei Bond gespielt hat.
The Donald Pleasance, glaube ich, oder?
Genau. Und
hätte ich jetzt nicht als Klatze bezeichnet. Dachte zuerst Yul Brynner.
Und nein. Die Neuverfilmung mit Dennis Quaid.
Dennis Quaid, das war es auch, danke sehr.
Frühen 90ern oder Ende der 80er oder so.
Ich glaube, der Raquel Welch. Ist die auch wieder schade.
Das wüsste ich.
Aber das wurde noch gar nicht neu verfilmt, oder? Das wird sich ja dann auch anbieten, nachdem.
Das kann nicht mehr lange dauern, ja. Oder es gibt ja zum Beispiel auch diese Folge von den Simpsons, von Futurama, wo es dann im Darmtrakt sich eine Zivilisation ansiedelt. Oder solche Zeichentrickserien wie Es war einmal der Mensch oder so.
Und Space Quest 5, da reist man dann auch miniaturisiert durch den Körper von der.
Ach, tatsächlich, ja. Das wusste ich nicht.
Ja, aber das stimmt, das kannst du jetzt dir gleich mitnehmen für die Konferenz, die hoffentlich stattfinden wird.
Bei Bulb Boy, diesem Spiel, was ich für Horror Game Politics analysiert habe, ist ja auch das finale Level, spielt dann im Magen-Darm-Trakt des Großvaters.
Aufruf an alle unsere HörerInnen, doch bitte noch zu schicken, in welchem Computerspiel man sonst durch Körper reist.
Das wäre tatsächlich.
Das wäre schon großartig. Cool. Also, ich finde das immer, ich liebe solche Aufrufe auf Social Media, was dann noch alles reinkommt. Abgesehen von Aha-Effekten findet man da ziemlich viele coole Sachen.
Ja. Ja, so ein paar Sachen wie eben Surgeon Simulator, wo man dann dem Trump während der Fahrt im Krankenwagen ein Herz einsetzen muss und entscheiden muss, soll es ein Herz aus Gold oder Stein sein. Solche Geschichten. Aber da gibt es sicher noch viel, viel mehr, was man entdecken kann. Oder vielleicht Catch the Sperm ja auch, was ja dann
ein Schweizer Spiel.
ein Schweizer Spiel von 2001, wenn ich mich richtig erinnere, in dem es darum geht, dass man eben mit einem mit einer Art Kondom-Cacher kann das sein.
Ich habe es nie gespielt.
Ich habe sogar mal gespielt.
Wir müssen den Swiss Game Garden nachschauen, da gibt es sicher Screenshots dazu.
Ja, ich war mal im Gespräch mit einem Urologen, wo wir überlegt hatten, dazu mal einen Text zu schreiben. Das hat sich leider, vielleicht aber auch zum Glück, nie ergeben. Und solche Geschichten sollen da irgendwie vorkommen, aber eben auch Filme, Kunst, die Beschäftigung der Wissenschaft mit solchen Introspektiven, im wahrsten Sinne Perspektiven auf den Körper. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Tagung, wenn sie denn kommt. Und ganz großartig, wenn sie wirklich zustande kommt, wir haben zum einen einen Workshop, in dem quasi live dargestellt wird, wie mit solchen, wie mit Effekten in Horrorfilmen gearbeitet wird, also wie Innereien dargestellt werden und so weiter und so fort. Cool.
Und welche Wurst muss ich kaufen, damit ich an
so ungefähr, genau. Ja, ich habe ja auch schon sehr viel Kunstblut schon im Gesicht gehabt bei meinen Komparsentätigkeiten. Das war dann so eine Mischung aus Johannisbeersaft und noch verschiedenen anderen. Furchtbar klebrig und im Sommer mit Mücken auch nicht so richtig geil. Toll.
Aber behält wenigstens die Farbe, oder? Im Gegensatz zu echtem Blut.
Ja, wirklich toll. Und das andere ist, wir hätten als Keynote, wenn es denn klappt, eben den Jörg Buttgereit, der ja für eine ganze Reihe von Horrorfilmen wie hieß der eine nochmal, Necrophilia oder so ähnlich, in den End-80ern, Früh-90ern sehr, sehr bekannt geworden ist.
Ja, ich drück die Daumen.
Das wäre wirklich wundervoll. Und ich lade dich sehr herzlich ein, da auch vorbeizuschauen.
Wann wäre das denn? Nächstes Jahr?
Habe ich vergessen. Nächstes Jahr irgendwann.
Das könnte sich aus. Das geht sich dann wieder aus. Dieses Jahr darf ich nichts mehr machen. Nächstes Jahr gerne.
Ja.
Ja, kann ich über Space Quest 5 reden. Hat sich das endlich auch ausgezahlt, dass ich das gespielt habe.
Ja. Und guck, es hat ja auch voll gut gepasst, weil auch die Porn-Studies auch in diesem Kontext durchaus eine Rolle spielen. Und Erotik, Antragserotik und so.
Jetzt, I got you. Ja, perfekt.
Der Rahmen schließt sich.
Die Kurve gekratzt, den Bogen geschlossen. Wir machen den Podcast zu. Nutzen wir gleich den Moment.
Den Deckel dafür. Auf den Pott, genau.
Deckel auf den Pott. Abschließen, abschicken. Danke, Arno, für das Gespräch und einen Blick in das Innerste des Menschen. Und, ich versuche mir anzugewöhnen, dass wir auch ein bisschen unseren Hörern und Hörerinnen danken. Und auch wieder der Aufruf, also falls ihr Spiele, Filme, Serien kennt, wo das Innere des menschlichen Körpers oder von Körpern beleuchtet wird, dann gebt doch Bescheid. Können wir gleich davon profitieren. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und Arno, dir persönlich noch an Baba, bis zum nächsten Mal.
Dir auch. Macht's gut. Tschüss. Controller. Antrag. 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 Antrag.